Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hart, aber Fairway, euer Lieblings-Zwei-Wochen-Golf-Podcast ist wieder da heute nach Woche 2. Ja, letzte Woche haben wir leider ausgelassen aus verschiedensten Gründen. Aber so viel gab es ja auch nicht. Und jetzt sind wir ja auch wieder da. Es ist ja das Wichtigste. Heute, am Tag der Nacktheit, habe ich gleich für uns rausgesucht, Beauty. Heute ist internationaler Tag der Nacktheit. Auf dem Golfplatz vielleicht nicht so gut. Höchstens im Country Club in der Saunalandschaft danach, in der gemischten Saunalandschaft. Wobei, da kann ich auch noch Schönes erzählen aus Golfreisen. In fremden Ländern ist der Deutsche ja trotzdem gerne nackt in der Sauna. Und das ist oft gegen die lokale Kultur der dortigen Länder. Aber das lässt sich ja der Deutsche, a.k.a. ich, sich nicht nehmen, sich trotzdem nackt in der Sauna auszubreiten. Oder? Was sagst du? Wie bist du da drauf?
Ja, andere Länder, andere Sitten, wie Gleiche man so schön Sitten. Sagt. Ja, das ist, wird ja oft verstörend gesehen, wie die Deutschen so mit ihrem Körperkult umgehen. Kommt, glaube ich, direkt so nach der Angabe des Handicaps, kommt so das übliche Saunieren und Zeigen des Körpers, wo ich aber auch der Meinung bin, dass nicht jeder da sich so zeigen sollte, wie er so aussieht, aber das ist ja Ansichtssache.
Ach, komm.
Aber demnach auf dem Golfplatz ist das ja, sag ich mal, ab und an auch schon möglich, ja, wenn man diese Resorts hat, dass man nach der Runde dann auch den straighten Weg in die Sauna macht. Und ja.
Bist du ein Freund der Sauna?
Kälteren. Absolut. Ja, also ich bin ja auch einer, der ab den Herbst-Wintermonaten bis sonst Frühjahr durch Eisbäder macht täglich, wenn die Temperaturen dann das auch geben. Und demnach bin ich auch ein Riesenfan der Sauna, ja.
Der OG Ice Bucket Challenge Boy hier.
Ja.
Ja, du bist halt so ein Gesünder. Das ist halt schön. Aber Sauna, das ist ja eigentlich auch der Klassenraum bei 30 Grad, ne?
Absolut. Ja. Also jetzt die letzten Wochen war schon teilweise das Schulgebäude der kühlste Raum in der Umgebung, ja.
Kommen wir mal zurück zum Golf. Da ist ja auch wieder einiges passiert. Ich habe gesehen, John Rahm ist wieder aufgetaucht aus den Tiefen des Liftgolfs und hat mal wieder irgendwie was gewonnen. Kannst du gleich was dazu erzählen? Und da gibt es ja schon wieder die üblichen, kommt er zurück zur PGA-Tour, Rumors, was passiert mit Liv jetzt weiterhin? Also da auch wieder eine Entwicklung, die stetig gleich bleibt. Ich habe gesehen, Ian Poulter macht auch viel bei Social Media jetzt. The Postman gibt es jetzt dort als Format. Ich glaube, die Liv-Leute probieren da so ein bisschen mehr wieder rauszugehen. Ne? Also ich habe das Gefühl, die kommen jetzt so mit Formaten an. Was denkst du?
Ja, ich glaube, der Punkt ist einfach, dass das vielleicht gar nicht mal so von den Leuten selbst kommt, sondern schon in Absprache mit Liv einfach
das
funktioniert.
Gepusht, ne?
Und einfach auch, um ja, die Breite noch so ein bisschen mehr zu bekommen. Ja, einfach auch der ganzen Tatsache, dass es ja doch relativ lange gedauert hat, einen festen TV-Deal da jetzt hinzubekommen. Seit kurzem kann man ja die ganzen Liv-Turniere auf The Zone jetzt auch sehen. Und immer noch ein sehr großes Angebot auch auf YouTube. Aber wie du schon richtig sagst, es gibt sehr viel Content, Background-Informationen, Videos, Challenges mit einer Menge an Top-Golf-Influencern auf Social Media auch. Und da ist man den anderen Touren jetzt schon Welten voraus. Und DP World und PGA Tour haben da, sage ich mal, so ein bisschen den Zug verschlafen, was eigentlich schon so ein bisschen erstaunlich ist. Vielleicht hat man da auch so ein bisschen auf Altbacken gedacht, dass es halt so läuft und dieses Neumoderne vielleicht gar nicht nötig hat. Aber Klickzahlen, wie man heutzutage schön sagt, und Abrufzahlen bestätigen natürlich den Trend, dass ja die ganzen Liv-Leute, Teams, also jedes Team hat seinen eigenen Social-Media-Account, Social-Media-Videos, die da jede Woche kommen, Auftritte, Shows teilweise. Und das ist schon im Gegensatz zu den anderen Touren sehr auffällig und auch erfrischend, denn da gibt es auch Informationen und Content, den man so auf normalen Weg jetzt nicht vielleicht bekommt und macht die ganze Sache natürlich auch ein bisschen frischer in Aussicht und Vorbericht der ganzen Turniere-Serie.
Ja, und da ist ja, also die haben ja auch genug Qualität dort. Also ich glaube, Ian Poulter macht jetzt The Postman, wie gesagt. Das ist, kommt bei einigen Fans, glaube ich, auf der Insel gut an. Dann haben sie ja den OG-Influencer eh bei sich gesigned, nämlich Bryson. Von Bryson lernen heißt ja siegen lernen, haben wir mal irgendwann gesagt. In Bryson We Trust, der hat das drauf, der weiß das, wie man die Leute da mobilisiert. Und selbst die alten Schlachtpferde werden aufs Feld geführt. Allen voran Phil Mickelson, Chippen wie ein Champion, kam jetzt, glaube ich, von ihm raus, ein neues Video, das wirklich eindrucksvoll lange sämtliche Technik einmal durchgeht. Und ich weiß, Phil hatte ja schon die ein oder anderen Videos auch bei YouTube, wo man ihn dann zugucken kann, den alten Short-Game-Gott. Ich weiß immer nicht, wie viel das jetzt alles 1:1 adaptierbar ist auf den Freizeitgolfer. Aber wenn man sich die Videos anschaut, da ist wirklich viel behandelt, ne? Muss man einfach sagen.
Ja, und man darf nicht vergessen, es wird for free zur Verfügung gestellt. Es gab noch Zeiten, sag ich mal, vor der ganzen YouTube-Social-Media-Zeit, da musste man sich das Ganze teuer auf Videokassette oder DVD kaufen. Heutzutage wird dann eben mal an einem Dienstagabend so ein Video gedroppt in zwei Teilen. Insgesamt sind es ja knapp 3 Stunden, glaube ich, die da Videomaterial zur Verfügung stehen in allerbester Qualität. Und neben diesem Shortgame-Video folgt ja dann auch in der Woche noch dazu ein Koop-Video mit Bryson DeChambeau und Phil Mickelson. Da gab es auch ein Head-to-Head mit zwei fantastischen YouTubern, Grant Horvath und Garrett. Das ist dann schon beeindruckend, was da für Wissen, sag ich mal so, umsonst einfach mal weitergegeben wird. Das ist jetzt nicht nur so, dass er sich hinstellt und dann eine Stunde chippt, sondern er geht schon on detail wirklich in die kleinsten Sachen mit rein. Warum? Wieso er der Meinung ist, dort muss der Ball beim Chippen liegen. Und ja, da könnte man jetzt hier, glaube ich, auch eine extra Folge drüber machen und ausgiebig das nochmal besprechen. Aber das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Demnach ist es halt wirklich eine absolute Empfehlung, Phil Mickelson einfach mal bei YouTube zu suchen. Und dann wird das jetzt aktuell mit als erstes angezeigt, weil es auch schon unfassbare Klicks generiert hat. Und dieses, wie gesagt, dieses Know-how an Short Game, was einen damit auf den Weg gegeben wird. Und das ist eigentlich das Beeindruckende, dass das halt auf dieser Plattform passiert. Natürlich muss man sagen, so ein bisschen mit dem Saudi-Geld natürlich auch gebackt. Ja, also er hat es ja im Grunde jetzt aktuell nicht nötig, dafür noch eine Fee zu nehmen. Aber das, was dort angeboten wird, ist schon sehr beeindruckend. Ich schaue hier gerade nochmal nebenbei.
Wie The Art of Chipping, 500.000 Klicks seit Anfang des Monats, also 500.000 Views. Und das alles natürlich getaggt mit den High Flyers, also sein Turnier bei Liv, sein Team bei Liv. Also die High Flyers Social bei Insta, TikTok und Facebook getaggt und das ist alles dabei. Und inklusive ihm natürlich, das Team und ich glaube Wellness und Bunkers in Bagdad haben sie auch noch reingetaggt. Ja. Also das ist Episode 1 zum Beispiel hier mit 500.000 Views, eine Stunde lang. Da sind wirklich so von den Basics alles erzählt mit irgendwelchen Fixes. Das kann man sich schon gut angucken und ich glaube auch einiges an Takeaway nehmen. Ich glaube, du hattest auch damals, bevor dieses Video rauskam, auch mal so ein paar Phil Mickelson-Videos geschaut und auch so ein paar Takeaways genommen mit Ballpositionen links, rechts, hat er, glaube ich, gesagt. Bist ja selbst du irgendwie mitgegangen.
Ja, na klar, also wenn vor allem auch die Information, die dort mitgegeben wird, ist jetzt hier nicht irgendwie Heinz Otto, der sich dann da hinstellt und dann der Meinung ist.
Das ist schon ein sechsfacher Major-Sieger, ne?
Der jetzt der Meinung ist, er kann jetzt chippen oder chippt ganz gut in seinem Heimatclub, sondern wir reden hier immer noch über Phil Mickelson und ich nehme ja dann manchmal gar nicht das Video so wahr, sondern mache mir das bei der Autofahrt an und höre einfach nur zu, was er denn dort bespricht. Und das ist schon wie so ein Trainingsvideo aufgebaut, wirklich fantastisch. Und da kann man einiges für sich selbst mitnehmen und wenn er dann halt so ins Detail mit reingeht, ist es natürlich schon auch hörenswert, um dann halt einfach vielleicht den ein oder anderen Punkt auch nochmal zu überdenken, ob man das so eventuell richtig macht oder vielleicht die Basis ähnlich macht. Und dann kann man schon darauf aufbauen. Und natürlich höre ich mir dann sowas gerne an, schaue es mir auch an, wenn es die Zeit dann auch zulässt. Aber diese Stunde 10 kann man da wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal reinzuschauen. Und vielleicht nimmt der ein oder andere auch dann noch was mit. Oder nimmt dann auch die ein oder andere Idee mit in das Training das nächste Mal, wenn man seinen örtlichen Golfpro aufsucht. Vielleicht kann der auch da was noch von mitnehmen.
Das muss man ja mal überlegen, dass Liv, wie du schon sagst, das möglich macht und auch selber pusht, ne? Dass die Pros dort quasi ihr Wissen in Anführungsstrichen for free weggeben. Es ist ja nie irgendwas for free. Du bist natürlich hier, das lädt natürlich den Markenkern Liv auf und gleichzeitig hast natürlich die YouTube-Werbeeinnahmen, weil 500.000 Views pro 14 Tagen ist das auch nicht ganz wenig, aber natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. In dem Sinne ist es hier einfach natürlich ein Marketing-Stunt, zu gucken, wie kriegen wir sozusagen jetzt auch noch hier eine komplette Chipping-Masterclass, die du vielleicht sonst früher für Tausende von Euros zahlen musstest oder kaufen musstest oder überhaupt gab es die, glaube ich, so in dem Sinne gar nicht. Die kriegst du jetzt einfach mal auf YouTube hier zur Verfügung gestellt. Das ist schon ja, da kann man das schon auch mal appreciaten und sagen, hey, wenigstens hat es uns Amateurgolfern das gebracht, dass die Pros dort ihre Secret Knowledge rausgeben. Also super.
Genau, ja, und das ist, sag ich mal, so ein Step Forward. Ja, also so ein bisschen, bisher war ja Golf im Profibereich schon so ein Thema Closed Door, wo man ja vielleicht bei den Turnieren mal so einen Blick riskiert hat oder vielleicht so mitnehmen konnte. Mittlerweile spielt sich da fast mehr außerhalb der Turnierzeiten ab. Ja, also diese Tage auch jetzt, das wird jedes Jahr mehr. Da kommen wir dann auch gleich noch zu Richtung The Open, was jetzt in der Woche ansteht. Auch bei Masters gibt es jetzt auch gesonderte Range-TV-Zeiten in der Zeit von Montag bis Mittwoch, wo man die Trainingsvorbereitung on Detail sehen kann. Es gibt On-Range-Interviews mit Top-Spielern, wo drauf eingegangen wird, was die nächsten Tage da noch ansteht. Und das macht das Entertainment schon in einem Rahmen deutlich besser, als was es früher war. Und das ist beeindruckend und öffnet den Markt Golf natürlich so viel mehr, weil wer sich tatsächlich dafür interessiert, sollte nicht scheuen und auch nicht die Zeit verpassen, da vielleicht auch einfach mal, wenn man die Möglichkeit hat, reinzuschauen. Denn auch da kann man vielleicht den ein oder anderen Schnipsel noch mitnehmen, wo drüber gesprochen wird. Denn zum Beispiel heute, der Tag sah so aus, dass Brooks Koepka da mit 4 Drivern gestanden hat auf einmal und da wie so ein Driver-Fitting noch gemacht hat. Und die Kameras waren in dem Fall englische Kameraführung zum Glück so pfiffig, die das relativ schnell natürlich mitbekommen haben über die Range-Kommentatoren. Und da blieb man dann halt erstmal eine halbe Stunde nur auf Brooks Koepka, um halt auch die Live-Daten zu sehen. Und wer halt auch was mit den Live-Daten anfangen kann, hat da sofort extreme Unterschiede der Driver-Performance gesehen. Ja, der eine deutlich mehr Spin, der andere deutlich weniger Loft, und das war schon spannend zu verfolgen. Und sobald, wie gesagt, solche Daten und Fakten einem zur Verfügung gestellt werden, dann muss man das alles so aufnehmen und für sich auch im gewissen Maße auch auswerten. Ja, und da gehört dann auch so ein gewisser Punkt des Selbststudiums dazu. Und das macht natürlich dann so jemanden wie für mich die ganze Sache noch interessanter. Und teilweise auch noch mehr dabei, als jetzt vielleicht, wenn die Turniere dann schon am Laufen sind und Donnerstag, Freitag ist, weil da zählt ja dann letztendlich wirklich nur das Ergebnis, was bei rumkommt.
Ja, aber was du sagst, ist total interessant, Beauty, denn ich glaube, das ist so ein bisschen das Narrativ, was die Liv-Tour dort verfolgt, nämlich der PGA dort Wasser abtragen, wo sie stark sind. Und PGA ist ja eigentlich, Also klar haben sie das Player Impact Programm und zeigen auch mal immer ein bisschen was auf ihren eigenen Channels, aber bitte bloß nichts reposten, ne? Bloß nicht irgendwo anders, das wird ja verboten. Mhm. Da gibt es ja auch drakonische Strafen, wenn du dort PGA-Material benutzt. Also die wollen gar nicht, dass es außerhalb ihrer Deutungshoheit kommt, während Liv, die inszenieren ja diese ganzen Stories und diese ganzen Spieler jetzt einfach medial komplett anders. Da ist es halt nicht mehr wichtig jetzt, was Bay Hill oder was irgendein Turnier macht, sondern da ist so diese Journey dahin, ne? Diese Reise, diese Persönlichkeit, die Leute mehr kennenlernen. Ich glaube, das ist auch, was ein jüngeres Publikum jetzt möchte halt. Also die haben ja jetzt dieses Lift ein bisschen wie eine Gladiatoren-Arena aufgebaut. Das siehst du an den Teams und an den martialischen Namen. Aber ich glaube, wenn du das erlebst als junger Golfer und da viel mehr mitgenommen wirst, auch über Social Media und Co., auch über diesen Service-Gedanken, ich gebe dir das Wissen, also Content einfach so als Strategie, das ist langfristig eigentlich, glaube ich, viel schlauer als diese Turniere und Charakterbögen zu generieren, sondern wirklich diese Tarantino, dieses Geschichten erzählen, ne? The Art of Chipping hat er es auch genannt. Irgendwie dann, ja. Das gräbt, glaube ich, sau viel irgendwie Credibility der PGA-Tour ab.
Ja, vor allen Dingen den Punkt, den man halt nicht vergessen darf, ist halt einfach die, nennen wir es einfach Altersstruktur, ja, also PGA-Tour, DP World Tour, schon extrem alt eingesessen, den können wir eigentlich so diesen alten grauen Mann des Profisports-Status zuschreiben. Und jetzt kommt da dieser Hipster daher, der denkt, der muss alles neu machen, aber in dieser Art und Weise sind sie halt den Alteingesessenen jetzt einen deutlichen Schritt voraus, denn sie haben es geschafft, allein in diesem Winter die bestimmenden Content-Creatoren, wie es heutzutage heißt, im Bereich Golf für sich zu gewinnen und unter Vertrag zu nehmen. Ja, also da reden wir über die Top-Influencer der Amerikaner, da reden wir über die Top-Influencer in Europa, die auf YouTube täglich fast Content produzieren in einem absoluten Qualitätsmerkmal, was ja TV-Charakter hat, also kein Video ist da mehr unter 4K. Du kannst auf YouTube da Videos dir anderthalb, zwei Stunden angucken, die nur um sich ums Golf drehen. Und Liv Golf hat es geschafft, die da unter Vertrag zu nehmen und produzieren jetzt auch neben ihrer Serien interne Serien, Matches, Gambling-Formate mit den Influencern zusammen und deren Top-Spielern. Also da wird nicht jetzt irgendeiner, der da unter Vertrag genommen wurde, nebenbei mal, sondern wir reden da über John Rahm, Phil Mickelson, Bubba Watson, Bryson DeChambeau, die Spitze der Lift-Tour kommt da auch noch zusammen, produziert mit denen dort dann Videos, was dann eine unfassbare Reichweite natürlich noch generiert, weil wenn man die ganzen Leute da zusammennimmt, haben die da eine Followerschaft von mehreren hundert Millionen, was dann natürlich auch gesehen wird, Liv wird dabei immer erwähnt und gesehen. Und das ist, glaube ich, halt auch so, der ein oder andere mag es nicht hören, aber das ist halt auch die Zukunft. Das ist dann wahrscheinlich auch diese TV-Übertragungen auf Social Media, auf dem Telefon dann halt einfach so nebenbei gibt, ohne irgendwie vielleicht noch irgend so ein Abo groß für den Fernseher zu haben. Sicherlich ein Abo fürs Telefon, aber dann halt Handheld-mäßig einfacher zu steuern, als wenn ich dann erst irgendeine Sky-App mir öffnen muss und da in die Unterprogramme nicht den Ton wechseln kann. Und da ist jetzt die Lift-Tour auf einem Weg, der erstaunlich frisch ist und natürlich der sowas mag, auch den Rahmen noch bietet, dass man die ganze Zeit noch unterhalten wird, in unterschiedlichster Art und Weise, sei es Trainingsvideos, sei es Matches, sei es Porträts. Und das macht es, glaube ich, gerade so erfrischend.
Ja, und gleichzeitig hat ja die Lift-Tour seit letztem Jahr eigentlich so einen kleinen Teilsieg errungen, dass die R&A, und die R&A ist ja jetzt Veranstalter der The Open, also jetzt am kommenden Wochenende stattfindenden Open in Schottland diesmal, dass sie diese Liv-Ranglistenregel haben. Ne? Das heißt, die Top-Finisher in der Liv-Golf-League dürfen auch sich sozusagen einen Startplatz ergattern, wenn sie nicht woanders herkommen. Und das ist halt ja, diametral zu dem OWGR-Ausschluss, ne? Also die Official World Golf Ranglist, also die Weltrangliste der Golfer, die sozusagen Punkte bekommen. Dadurch ist ja LIV ausgeschlossen worden. Aber die R&A, dadurch, dass sie halt unabhängig von PGA und DP World Tour ist, hat sich halt so positioniert, dass er sagt, wir wollen aber weiter unser Major für weltweit relevante Spieler offen haben. Ne? Ich glaube, letztes Jahr war da Sergio Garcia der Erste, der dazu der davon profitiert hat. Und dieses Jahr sind deswegen auch unter anderem historisch viele LIV-Teilnehmer da. Ich glaube, 19 insgesamt sind es. Und das ist halt, ja, bemerkenswert, Beauty, kann man sagen.
Ja, nicht nur bemerkenswert, sondern die nehmen dann halt den offenen Weg über Local Qualifications, die es dann dafür gibt, auch für die US Open. Gibt es ja auch für die Open. Und da haben sehr viele Finalturniere LIV-Tour-Spieler gewonnen. Das unterstreicht immer wieder so ein bisschen unseren Punkt, den wir dann trotzdem immer wieder bringen, dass am Ende sich die Qualität dann durchsetzt, egal wo die dieses Jahr aufgeteet haben. Oft waren dann LIV-Tour-Spieler unter den Top-Spielern vertreten. Und so war es auch bei den Qualifizierungsturnieren. Und du sagst es, da sind jetzt natürlich viele Namen, die man von der LIV-Tour kennt, auch bei den Open am Start. Und mal sehen, vielleicht schafft es ja wieder ein LIV-Tour-Spieler als Sieger hervorzugehen. Ja, es gibt ja da ein paar spannende Namen, Südafrikaner.
Wer bringt denn dies Jahr den Claret Jug mit?
Da würde ich später ganz gerne nochmal dazu kommen.
Nee, als amtierender Champion, das wollte ich dir als Vorlage geben.
Ach so, ja, natürlich. Zander Schaufele hat den
kein gestern. Kein
Spieler? Nein, er hat ihn gestern Abend oder heute Vormittag nach Port Rush vorbeigebracht und natürlich erwähnt, dass er den ganz gerne wieder mitnehmen würde, weil diese kleine Silberkanne gibt schon immer wieder was her, sieht schon fantastisch aus. Und da kann man gespannt sein, ja. Also wer da in Royal Port Rush dieses Jahr als Sieger hervorging. Wir hatten vorhin vor der Show ja schon kurz drüber gesprochen. Für mich kommt es so vor, als wenn die letzten Open dort erst so vor 2-3 Jahren waren. Aber es sind tatsächlich jetzt schon 6 Jahre her. Und so verfliegt die Zeit. Damals Shane Lowry triumphierte dort und machte dann die Woche danach zur Partywoche. Was es da alles für Videos gab, welche Getränke alle daraus getrunken wurden.
Und ich glaube, danach wurde er abgesagt wegen Covid 2020. Ne? Das ist als einziges Major gestrichen. Ja. Und ich war so auch, Cameron Smith ist ja vor seiner Schaufel gewesen, aber nee, da war ja Brian Harman auch nochmal dazwischen. Und 21 Colin Morikawa. Aber du sagst es, die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Und wir sind jetzt in, ich kann es ja nochmal zusammenfassen, weil wir haben es ja jetzt noch gar nicht so richtig anmoderiert. Dann lass mich das doch kurz machen. Wir sind nämlich, wie du sagst, schon im Royal Port Rush, im Golfclub Royal Port Rush. Der ist in Nordirland. Wurde 1888 gegründet. Also wirklich so einer der, Early Birds, kann man schon sagen. Und hat zwei Plätze und die Open findet statt im Dunlace Links, Dunluce wird es geschrieben. Ein paar 71 Platz mit 7300 Yards. Was sind die Besonderheiten für dieses Jahr? Also zwei Löcher wurden modifiziert, kann man ja sagen, 7 und 8 neu gebaut, um mehr Zuschauer auch zuzulassen. Und es werden ungefähr 250.000 Fans erwartet, könnte man ja sagen. Und willst du was zu Port Rush sagen? Also Golf in rauer Form, irische See, der Calamity, glaube ich, wird das genannt, Calamity Corner, also der ruhige Corner, kann sozusagen ähnlich wie der Amen Corner dein Score ruinieren. Und ansonsten, was hast du sonst noch für Trivia für dieses Turnier?
Ja, interessant ist immer noch, mit 16 Jahren spielte damals Rory McIlroy dort einen Platzrekord mit 61 Schlägen. Und er kommt ja jetzt von den Scottish Open mit einem geteilten zweiten Platz zu den Open. Statistisch gesehen ist es ja immer oft so, dass Topspieler, die vor irgendeinem Major schon gewonnen haben, selten dann das Major gewinnen. So, und da kann man dann natürlich im Fall von McIlroy sagen, er hat unfassbar gute Schläge gemacht, zeigt absolute Topform jetzt auch den Wechsel nach Europa, nach den Travelers. Und mit ihm dürfte man sicherlich zu rechnen oder mit ihm dürfte zu rechnen sein. Alleine schon mit dem Home-Soil-Vorteil, den er da so mitbringt. Und wenn wir jetzt 6 Jahre zurückschauen, erster T-Shirt von McIlroy war damals im Aus und er öffnete die Runde, glaube ich, mit einem Quadruple-Bogey, wenn nicht sogar mit einem 5-Überpaar-Ergebnis, was zur Folge hatte, dass er Freitag auch noch und Donnerstag und Freitag diesen ersten Loch so ein bisschen hinterhergespielt hat und dann tragisch den Cut um Einschlag verpasst hat. Nichtsdestotrotz, natürlich ein befreiter Rory McIlroy. Heimatvorteil dürfte man natürlich auf der Karte der Top-Favoriten haben. Sonst die Bilder, die man heute so gesehen hat, natürlich eine unfassbare Landschaft an der Küste. Da wird es wieder Kameraeinstellungen geben, die so ein bisschen Rosamunde Pilcher-Style dann haben werden, ja, wo vielleicht dann im Hintergrund die Sonne schon so langsam runterfällt. Dürfte interessant werden. Sonst, ja, aktuell steht das Rough noch. Die Frage wird sein, gibt es im Laufe der nächsten 2-3 Tage derbere Beschwerden der Profis wie bei den US Open, dass da vielleicht nochmal nachgearbeitet wird. Sonst wurde heute bei der Range-Übertragung schon gesagt, dass es Spots gibt, die man eher vermeiden sollte. Sonst dürften da wieder höhere Spielergebnisse zustande kommen. Wird zu sehen sein, auch wie du gesagt hast, mit der Menge an Leute, die darüber geht, dass es da eventuell natürlich dann auch abgetretene Bereiche dann gibt, wo vielleicht dann Spieler bewusst hinschlagen. Ein Schelm, der da ja oft Böses denkt. Aber wenn da den ganzen Tag 10.000 Leute stehen, ist es ja mit sehr viel Gras nicht mehr so gegeben. Also spiele ich da vielleicht mal freiwillig hin und rufe einmal vor. Aber ja, es sind die Open. Wir wissen, es wird von der 1 gestartet, von früh an bis spät abends. Wir sind in Irland, Nordirland. Da ist lange noch hell jetzt zu dieser Jahreszeit. Das bedeutet, wir werden auch bis spät abends 9:30 noch Golf gucken können, von früh an. Und
endlich mal die gleiche Zeitzone, halt auch, ne?
Genau, das ist natürlich vom Vorteil, ich glaube, die sind eine Stunde noch zurück. Das bedeutet, wir haben dann sogar vielleicht sogar bis 11 die Möglichkeit, noch vielleicht Golf zu gucken. Diese Besonderheit, dass halt alle von der 1 durchweg starten, bedeutet natürlich auch, dass es auch wieder eine Wetterkapriole werden könnte. Welche Startkombination ist letztendlich gewinnbringend? Ist es zuerst die frühe, späte Kombi oder vielleicht die späte, frühe Kombi. Oftmals ist es ja so, wenn wir so bestimmte Wetterphänomene da haben, dass dann die letztendlichen Spieler, die um den Sieg kämpfen, aus dem gleichen Slot kommen. Es ist selten der Fall, dass aus früh und später Startzeit an den ersten beiden Tagen letztendlich die Contender um den Sieg mitspielen. Also es gehört auch immer so ein Quäntchen Glück mit dazu. Wie sieht's mit potenziell Regen aus? Wie wird das Wetter sich zeigen an der Küste? Und mit einem kurzen Blick in unsere Wetter-App.
Ja, ich kann ja sagen, ein bisschen Wind, nicht so viel, 20 Grad, es soll am Wochenende nieseln. Aber ich kann dir dazu auch noch mal sagen, es ist wohl gerade die British Summertime und deswegen synchron zwischen Deutschland und Nordirland aktuell.
Ah, okay.
Und um Sonnenuntergang habe ich für dich auch schnell geschaut. 21.45 Uhr geplant. Also wird es noch bis 22 Uhr irgendwas hell sein. Ne? Das ist schon Luxus, kann man sagen. Kannst ja sogar noch
späte Startzeit. Wenn ich das machen. Hier so sehe, kurzer Blick, am Donnerstag Böen bis 40 km/h möglich. Regen mehr am Nachmittag als am Vormittag. Könnte interessant werden. Ja, also
ja, aber das ist ja eigentlich jede Open. Ne? Das ist ja immer Wetterkapriolen. Da erinnere ich auch an 2019 Shane Lowry, wer der mit dem Wetter gespielt hat. Ne? Der ist halt da aufgewachsen. Kann man ja nicht anders sagen.
Das zum einen. Und wenn man jetzt die Scottish Open als Vorbild nochmal nimmt, die ersten Tage extrem harte Bedingungen.
dann hat es geregnet und das war so eine richtige richtiger Regenschauer über längere Zeit, und sobald dann die Grüns halt weich werden, ja, dann sind tiefe Scores möglich, und das kann natürlich dann auch sein. Die Grüns sind langsam, ja, die sind auch nicht so treu wie in den Staaten vielleicht, was die Topspieler der PGA-Tour da gewöhnt sind. Ich habe ja schon wieder mehrere Aufnahmen auch der Scottish Open, wo die Spieler laut nach einem Putt sich über die Grünoberfläche beschwert haben. Und ich denke auch, dass es diese Situation auch bei den Open wieder geben wird, dass es am Ende darauf ankommt, wer kommt am besten mit Wind und den besonderen Grünbedingungen klar. Und dann kann man mal sehen, ja, wer holt am Ende den Sieg, und wird es vielleicht einer, der von vorne wegspielt und die Sache durchzieht, wie damals Brian Harman oder halt das letzte Mal Shane Lowry. Man kann gespannt sein, was bei den Open da wieder rumkommt. Und ja, aber es gibt wieder sehr viel TV-Zeit, die man, falls das Wetter nicht so passt, auch auf der Couch mit den Open verbringen kann.
Ja, und hoffentlich passiert nicht dasselbe wie bei YouTube und Co. gesehen und Via Golf gepostet, dass irgendein Hockeyspieler durchdreht und Leute ins Wasser schmeißt. Das war ja der Aufreger der Woche. Wer es noch nicht gesehen hat, bei Social Media gab es eine kleine Schlägerei mal wieder zu betrachten. Und irgendein Ex-Hockeyspieler, ich weiß nicht welcher Beauty, hat Menschen ins Wasser geworfen und dann mit Bang, Bang Kommentaren auf die Fresse gehauen. Also Golf in seiner Reinform wunderschön präsentiert und angereichert bei Social Media, oder?
Ja, da gibt's ja täglich Videos, was es da auf Around the World, auf den Golfplätzen da so los ist. Da fragt man sich schon manchmal, was geht da mit den Leuten ab. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass das britische Golfpublikum, wie man ja so oft hört, da doch fairer ist als jetzt meinetwegen in den Staaten. Ja, kann man wieder gespannt sein. Ich glaube, es über die Außenmikrofone dann wieder deutlich zu erkennen und zu hören.
Ja, der Europäer ist ja allgemein kultivierter als unsere Freunde aus Amerika. No judgment. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Open. Wird wieder ein schöner Event. Und hast du irgendwie deine Favoriten jetzt noch schnell hier in die Ropes geschmissen? Oder hast du einen Favoriten?
Ja, es ist schwer. Auf was kommt, jetzt müssen wir halt wieder die Frage haben, auf was kommt es an? Ja, wir brauchen jemanden, der den Ball kontrollieren kann, der mit den besonderen Grünbedingungen gut sich auseinandersetzen kann. Und schon komme ich auf einen, der dieses Jahr beim Masters schon verdammt gut performt hat, aber dann im Stechen short gefallen ist. Und ich tippe einfach mal dieses Jahr auch mit deiner soliden Performance bei den Genesis Open, gehe ich einfach mal mit Justin Rose ins Boot. Ich glaube, das könnte ihm gut liegen mit all seiner Erfahrung. Logisch als Engländer, Linksgolf ist ihm in die Wiege gelegt worden sozusagen. Und ich gehe einfach mal dieses Mal mit Justin Rose, mit dem, was er so gezeigt hat. Glaube ich an Justin Rose und hoffe nicht, dass er jetzt wie bei unserer letzten Tipprunde am Cut scheitert.
Justin Rose, jetzt müsste ich ja wieder klassisch sagen, ich glaube an Tommy Fleetwood, aber ich tue es nicht mehr. Ja. Er glaubt ja selber glaubst nicht du an sich. In his mind, he already won this game. Ja, also nee, ja. Ich sage nicht Tommy Fleetwood, denn er hat mich auch leider hängen lassen dieses Jahr. Ich würde sagen, wer gerade meiner Meinung nach in Top-Form ist und zwar vielleicht beim Short-Game so ein bisschen wackelt, aber auch aus der Erfahrung ein europäischer Spieler ist, würde ich sagen, Victor Hovland ist vielleicht jetzt ein bisschen aus dem Grauen gefischt, aber irgendwie, ich weiß nicht, McIlroy, nee, irgendwie nicht, John Rahm auch irgendwie nicht, irgendwie Hovland. Ich glaube, Hovland ist gerade mein Pick.
Okay, ja, yeah, we will see.
Ja, we will see. Kannst ja einfach, man muss sich ja festlegen. Und irgendwie, ich glaube, ja, ich habe schon öfter Hoffland dieses Jahr getippt, oder? Ich muss ja nochmal nachschauen. Aber irgendwie glaube ich immer noch dran. Also, why not? Gut, mein Freund, ich würde sagen, wir haben eigentlich relativ viel aufgearbeitet und wollen mal die Leute in die Nacktheit entlassen, in die Nacktheit des Wochenendes, genau, oder der Woche. Wir sind ja wirklich erschreckt, dass es schon Juli ist und die Sommerferien hier überall vor der Tür stehen oder schon angefangen haben. Bei uns im Berliner Raum kommen die ja erst noch Ende des Monats, sind als letztes dran. Aber ja, mitten im Sommerloch merkst du ja sozusagen, was so losgeht. Und wir schauen uns dieses Major an, besprechen es auf jeden Fall nach und werden uns dann wahrscheinlich in die Sommerpause erst verabschieden. Von daher, genau, freue ich mich nächste Woche mit der Nachbesprechung über The Open, was da so kommt. Guckt euch auf jeden Fall doch mal diese wunderschönen Phil Mickelson-Videos an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. The Art of Chipping werden wir auch noch mal verlinken in den Shownotes. Absolute Empfehlung von uns, würde ich sagen, Beauty, oder?
Das ist eine absolute Empfehlung, wie schon besprochen.
Und ansonsten würde ich sagen, verabschiede du doch unsere lieben Huffis. Und bevor wir sozusagen über Clubmeisterschaften, die dann im Herbst anstehen und noch eine Strategie, um durch den Sommer zu kommen, sprechen auf den unterschiedlichsten Reisen, entlassen wir euch auf die Fairways dieser Welt.
Ja, genau. Und vielleicht schafft ihr es ja, eure Zeit vor dem TV-Gerät bei den Open mal zu tracken. Und gibt uns doch mal eine Zahl, vielleicht am Sonntagabend oder Montagmorgen mit, wie lange ihr wirklich es geschafft habt, Golfschläge bei den Open zu verfolgen. Das würde uns echt interessieren. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich mit Justin Rose als Major-Sieger bei den Open dieses Jahr. Und bis dahin immer schön auf dem Fairway bleiben. Bis dahin. Tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.